Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Dr. Memeske Öztürk zum Thema B2B-Rare. Ein Forschungsvorhaben zur besseren Erkennung und Behandlung von seltenen neuromuskulären Erkrankungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute darf ich ein zweites Mal die Dr. Mina Öztürk begrüßen. Mina habe ich kennenlernen dürfen in Berlin auf der DGN 23 war es. 23. Letztes Jahr war es leider nicht so.
Nee.
Mina kommt aus dem Team von Sven Meuth aus Düsseldorf, aus dem neurologischen Team. Und genau, deswegen darf ich mich heute so ein bisschen zu Hause fühlen in der Neuroblase. Mina, herzlich willkommen. Schön, dass du ein weiteres Mal da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Toll.
Genau, ich fühle mich in doppelter Hinsicht zu Hause heute, weil es um Neuro geht und es geht aber auch um neuromuskuläre Erkrankungen. Und du bist heute hier, weil du ein wirklich tolles Projekt vorstellen möchtest, das wirklich seinesgleichen sucht, so in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Mina, ich habe ja gerade schon gesagt, du kommst aus dem Team von Sven Meuth aus Düsseldorf. Du bist neuromuskulär unterwegs, also periphere Neurologie ist so dein Steckenpferd. Mhm. Und du wirst bald auch nach Bochum rüberwechseln ans Bergmannsheil, das ja auch Teil des Uniklinikums in Bochum ist. Und auch da wirst du neuromuskuläre Forschung betreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Hast du Lust, mal was von diesem Projekt, das du mit betreuen wirst, zu erzählen?
Ja, super gerne und danke nochmal für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Das ist wirklich ganz fantastisch. Das Projekt, um das es geht, ist B2B-Rare. Das ist eben ein Akronym für Bench-to-Bedside und Rare für seltene Erkrankungen. Das ist wirklich ein großvolumiges Projekt, was uns wo uns im Herbst letzten Jahres die Nachricht erreicht hat, dass die EU es fördern wird, und zwar mit 2,6 Millionen Euro. Das ist eine Riesensumme für so ein Projekt, wo wir wirklich dankbar sind, dass wir das eben unserer Meinung nach sehr sinnvoll einsetzen können für PatientInnen mit seltenen neuromuskulären Erkrankungen, die sonst eher nicht abgebildet werden in der in Therapielandschaften, in Leitlinien, aber auch sonst so. Da ist nicht viel Dynamik. Und diese Lücke haben wir eben, also meine Chefs und ich eben, denke ich, früh erkannt und dann diesen Antrag auf den Weg gebracht, wo wir eben in einem multisystemischen Projekt mit verschiedenen Akteuren, also Akademie, Industrie, aber auch Forschungseinrichtungen, ein Projekt auf die Beine stellen wollen, wo wir eben diese Lücke adressieren wollen. Und man sagt zwar immer seltene Erkrankungen, aber in Summe sind die gar nicht so selten. Also man muss sich vorstellen, in der EU gilt ja eine Erkrankung als selten, wenn es einer unter 2000 Patienten ist, also einer unter 2000 Menschen. Und Gesamt-EU hat 30 Millionen PatientInnen mit einer seltenen Erkrankung. Das ist ja Wahnsinn. Das ist, überleg mal, fünfmal so groß wie Serbien an Population. Und die neuromuskulären Erkrankungen bilden da halt eine Subpopulation mit ganz vielen PatientInnen und Familiengeschichten, die wirklich dramatisch sind, wo PatientInnen keine suffiziente Therapiestrategien haben, nicht mal in Aussicht haben, außer du bist Vertreter innerhalb einer Erkrankungsgruppe, die unter den seltenen häufig ist, zum Beispiel spinale Muskelatrophie oder so, ne? Da haben wir natürlich Targets, aber die allermeisten haben das nicht. Und das wollen wir eben damit adressieren.
Total spannend. Wir haben ja, und auch übrigens Glückwunsch, dass ihr das geschafft habt, das ist ja wirklich eine super Sache. Wir haben ja ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus dem Neurobereich kommen und vielleicht auch neurologische Kolleginnen und Kollegen, die nicht aus dem neuromuskulären Bereich kommen. Mhm. Hol uns doch nochmal kurz ab. Also wie ist denn sozusagen der Alltag von Patientinnen, die neuromuskuläre Erkrankungen haben? Also wo hakt es denn da so? Was würdest du sagen, Wie ist das Follow-up da so und wie ist das Work-up eigentlich bei solchen Patienten?
Also im allermeisten Fall ist es absolut erschwert dadurch, dass es immer heterogen ist. Das sind Erkrankungen, die sich ganz anders präsentieren. Da ist keine so genau wie die andere. Und als Neurologe, man denkt, wenn wir jetzt einen Patienten haben mit einer symmetrischen Paraparese irgendwie über Jahre, dann denkst du an eine Polyneuropathie oder eine Immunneuropathie, bis du dann an was Genetisches denkst, sind schon einige Jahre ins Land gegangen und das ist häufig so. Ne? Und dann hast du vielleicht Glück und der Patient hat eine Exomsequenzierung bekommen, dann hast du vielleicht eine Variante gefunden, mit der du dann unter Umständen nichts anfangen kannst. Ne? Oder es sind eine Varianten, die beschrieben sind, die unklarer Signifikanz sind. Also in der Exomsequenzierung steht irgendwie Variante so und so, aber wir wissen gar nicht, ob es auffällig ist. Und dann ist der Patient irgendwie nicht schlauer als am Anfang. Das sind wirklich ganz lange Leidensgeschichten, die unter Umständen dahinter stecken. Und die Heterogenität erschwert das alles auch noch. Und das Suggestive immer ist ja, wenn ein Familienmitglied auch betroffen ist. Und das ist auch nicht immer der Fall. Das heißt, das sind wirklich Patientinnen mit langen Leidensgeschichten, wo man am Ende einen genetischen Befund hat, der dann auch noch von jemandem interpretiert werden muss. Und das ist eben total an Zentren gebunden. Du weißt selbst, Wartezeiten für Zentren und Zuweisungen sind absolut lang und schwierig. Da haben wir eigentlich ganz viel Luft nach oben.
Ja, das heißt also, zum einen ist es so, dass die Klinik schon sehr, also die klinische Symptomatik sehr heterogen ist und häufig nicht eindeutig ist. Mhm. Und dann haben wir das Problem, dass wir vielleicht Diagnostik machen, die am Ende entweder nicht therapierelevant ist oder vielleicht gar nicht so richtig zugeordnet werden kann, weil wir nicht genau wissen, ist die Genveränderung, die wir jetzt gefunden haben, ist die wirklich kausal für dieses, ja, für diese Erkrankung oder eben nicht. Und du hast es gesagt, also ist es wirklich furchtbar schwierig, jemanden kurzfristig, die Leute haben ja schrecklichen Leidensdruck mit ihrer Erkrankung, die jetzt in eine universitäre Spezialsprechstunde reinzubekommen. Mhm. Also das ist so der Status quo bis jetzt. Wie wollt ihr das anders machen? Also was ist euer Ansatz und wie wird das vonstatten gehen?
Also ich glaube, das Gute an unserem Ansatz ist, dass wir von Anfang an eingesehen haben, dass der Neurologe alleine nicht reichen wird in dieser Konstellation. Also wir haben die Industrie, wir haben Biologen, wir haben Humangenetiker dabei in dem Projekt, die eben Varianten beleuchten. Also auch wenn man einen Patienten hat oder eine Patientin in einer universitären Sprechstunde und sagen wir mal, der hat eine Variante Kai, wo dann steht unklare Signifikanz, dann ist nicht immer der Austausch da mit der Wissenschaft. Ne? Da wird es so. Wir haben das jetzt auch auf die Beine gestellt, aber davor war das eher so etwas, was man dann akzeptiert hat oder in den Briefkopf geschrieben hat. Und irgendwie hat das dann keiner so richtig durchdacht. Und da haben wir eben versucht, das von Anfang an anzugehen, diese Variante als solche. Und eben zu schauen, was macht diese Variante eigentlich mit dem Patienten? Ne? Ist das Problem der periphere Nerv, ist es der Muskel, ist es die Endplatte? Und welche Mechanismen sind da gestört? Und was wir in dem Projekt eben, also was das Projekt uns eben ermöglichen wird, ist, dass wir anhand einer Hautbiopsie, und das ist so, würde ich sagen, das Alleinstellungsmerkmal, dass man eben eine invasivere Muskelbiopsie umgeht, anhand einer Hautbiopsie an Fibroblastenkulturen versucht zu schauen, welche Mechanismen sind bei dem Patienten gestört. Ne? Ist da oxidativer Stress ein Problem? Ist es eine mitochondriale Pathologie? Ist es irgendwie ein Mangel, ein Fehlfaltungsproblem oder sowas? Das weiß man eigentlich normalerweise nicht. Und es gilt eben, das zu enthüllen und im weiteren Projekt, im Verlauf, zu schauen, gibt es Substanzen, die man für eine andere Erkrankung hat, die man jetzt vielleicht hier sinnvoll einsetzen kann. Und aktuell ist dieses Workup überhaupt nicht gegeben. Das heißt, aktuell nehmen wir es einfach hin. Wir können nichts probieren. Du kannst ja nicht irgendwie einen Heilversuch machen ohne Evidenz. Und die Evidenz gibt es nicht. Und die wollen wir eben in diesem Projekt schaffen und vor allem finanzieren. Und sind da echt wirklich froh, dass das geklappt hat.
Das heißt, Patientinnen und Patienten würden zu euch überwiesen werden und ihr würdet als diagnostischen Schritt würdet ihr eine Hautbiopsie machen. Mhm.
Genau.
Was macht ihr mit der Hautbiopsie? Also da geht es um Fibroblasten, die ihr euch besonders anschaut. Also Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was ihr dann damit macht mit den Fibroblasten?
Ja, also es ist nicht so einfach, dass ein Patient uns zugewiesen wird und wir machen sofort eine Hautbiopsie. Es ist im Endeffekt natürlich intensiv klinisch charakterisiert. Ne? Der wird eine Neurographie bekommen. Man wird schauen, gibt es konkurrierende Ursachen. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe. Aber wenn es wichtig ist, dass eine genetische Variante steht, ne? Die PatientInnen kommen mit einer Exomsequenzierung meist und man hat dann eine Variante, die unter Umständen eben pathogen ist oder nicht pathogen oder zumindest diskutiert wird in dem Befund. Und was wir machen, ist eine Hautbiopsie zu entnehmen. Das machen wir meist am distalen Unterschenkel. Einfach ein Stückchen Haut, eine Stanze in Lokalanästhesie. Und was wir eben machen, ist Fibroblasten von PatientInnen in Kulturen zu isolieren und die wachsen zu lassen. Und innerhalb dieser Fibroblasten, anhalt dieses Hautstücks, ist nicht nur Haut, sondern auch Residuen von Nervenzellen, aber auch eben Muskelzellen. Was unsere eigenen Vorarbeiten gezeigt haben, ist, dass der Haaraufrichtermuskel, also der Arrector pili, für diese neuromuskulären Erkrankungen ziemlich gut als Modell fungieren kann. Und damit umgeht man invasivere Muskelbiopsie, macht eine Fibroblastenkultur und anhand dieser, die gilt eben als Ausgangsgewebe, macht man eben Multiomics. Das bedeutet eben Proteomik, Transkriptomik, Metabolomik. Man macht ganz viel Datenanalysen anhand dieses Gewebes, schaut sich an, welche Pathways sind dysreguliert im Endeffekt.
Das heißt, es geht um eine vorselektierte Population, also Patientinnen und Patienten, wo letztlich der Verdacht auf eine genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung besteht.
Genau.
Kannst du noch mal kurz sagen, was eine Exomsequenzierung ist?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Exomsequenzierung ist im Endeffekt die umfassendste genetische Untersuchung, die wir machen können an kodierenden Genabschnitten. Das heißt, man guckt sich einfach die Gene an. Und zwar nicht nur Assays, so wie wenn du sagst, ich schaue mir mal die und die Gene an, die ich kenne, die eine Neuropathie machen können, sondern ich gucke mir wirklich alle an. Und das zu analysieren dauert teilweise Monate, was eben aktuell auch problematisch ist, insbesondere in universitären Settings, wo man eben Unterbesetzung hat, Krankmeldungen hat und so weiter. Das, wir warten hier auf unsere Exome recht lange. Das ist etwas, was ich häufig höre. Das heißt, auch da geht Zeit ins Land.
Und kostet auch sehr viel Geld, oder?
Ja, das ist genau. Das ist das andere Problem, ja. Man muss es auch gut rechtfertigen, warum man das macht. Das heißt, ich muss schon wirklich die wichtigen konkurrierenden Sachen ausgeschlossen haben, damit ich das irgendwie rechtfertigen kann.
Okay.
Ja.
Okay, und diese Menschen mit den Exom-Sequenzierungen, die kommen zu euch, weil ein Genabschnitt zum Beispiel auffällig gewesen ist, möglicherweise im Zusammenhang mit der qualifizierenden neurologischen Erkrankung sozusagen. Genau. Und ihr guckt dann anhand der oder wollt anhand der Fibroblastenkulturen schauen, dass ihr das besser zuordnen könnt. Jetzt kann man sich ja fragen, was soll das bringen? Also was ist sozusagen die therapeutische Konsequenz am Ende? Und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es geht darum, auch zu schauen, welche Therapie könnte passen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es nicht darum, neue Therapien zu entwickeln, sondern zu schauen, existierende Medikamente möglicherweise einzusetzen.
Ja.
Wie kommen wir dahin? Kannst du das nochmal erklären, wie ihr das bewerkstelligen wollt und wie ihr schauen wollt, ob der ein oder andere medikamentöse Ansatz passend ist für diese Erkrankung?
Wir hoffen mal, dass uns das gelingt durch diesen multisystemischen Ansatz. Wir wissen ja noch gar nicht diese fraglichen Varianten. Wir wissen ja noch gar nicht, was die im Körper anrichten. Es ist suggestiv, dass sie was mit dem Phänotyp, mit den Beschwerden des Patienten oder der Patientin zu tun haben, aber wir wissen ja gar nicht, was die Konsequenz ist, biochemisch. Wir wissen, was ist molekulargenetisch, also wie es aussieht, aber wir wissen nicht, welche Pathways da gestört sind. Das heißt, die gilt es ja erstmal zu identifizieren. Und das gelingt uns eben anhand der Fibroblastenkulturen, wo wir eben Multiomics betreiben, also proteomische Untersuchungen, metabolomische Untersuchungen. Sind da vielleicht ein paar Signalwege anders als bei gesunden Kohorten. Dafür haben wir Kohorten auch vorliegen, die man als Referenz nutzen kann und schaut eben, welche Signalwege sind hier überhaupt das Problem? Das wissen wir gar nicht bis jetzt. Und wenn man das hat und dass wir diese Daten eben erfolgreich erheben können, das ist auch eine Mammutsaufgabe. Das wird ziemlich, ziemlich lange dauern, einfach technisch der Sache geschuldet und finanziell gut. Das haben wir jetzt einigermaßen mit der Bewilligung natürlich abgewehrt. Aber das wird eben dann interpretiert. Und wir machen uns in diesem Projekt auch mit dem Leibniz-Institut in Dortmund zusammen, KI zunutze. Das heißt, die KI, die haben da Kolleginnen, die sich ziemlich gut damit auskennen, versucht anhand dieser Datensätze Muster zu erkennen und zu schauen, sind da Signalwege besonders gestört oder besonders anfällig oder gibt es kompensatorische Mechanismen, die zum Beispiel hochgehen bei diesem Patienten, um den Phänotyp so ein bisschen abzupuffern. Und die zu identifizieren, das ist erstmal der große Schritt. Und der zweite Schritt ist zu schauen, das macht die Industrie, das ist das LDC in Dortmund, die Discovery Center, mit denen haben wir ganz erfolgreich gearbeitet. Die schauen, gibt es überhaupt Medikamente, die diese Signalwege in irgendeiner anderen Konstellation angehen? Und das Coole an dem Projekt ist, ich bin so ein bisschen begeistert, ist, dass man es in der präklinisch testen kann. Das heißt, man schaut, funktioniert das überhaupt? Wenn du so willst, in der Petrischale. Und dann guckt man sich das nochmal an, haben die Signalwege sich gebessert und dann sind wir endlich da angelangt, kann man dem Patienten eventuell einen individuellen Heilversuch anbieten.
Ich kann dir folgen. Aber ich verstehe auch, dass das ein langer Weg ist. Also und mir lag diese Frage auf der Zunge. Ja, also ist das was, wo KI reinspielen wird? Und die Antwort ist natürlich ja, weil mithilfe von KI einfach Mustererkennung möglich ist und ohne KI würde das ganze Verfahren wahrscheinlich nochmal deutlich länger dauern. Darf ich nochmal kurz einen Schritt zurückfragen? Wenn man jetzt über Muskelerkrankungen, also neuromuskuläre Erkrankungen spricht, dann hat ja die Muskelbiopsie auch eine große Rolle oder spielt eine große Rolle. Also Fibroblastenkulturen haben zumindest in meiner Welt jetzt bisher keine Rolle gespielt. Mhm. Korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist. Warum macht man, was bietet die Fibroblastenkultur, was die Muskelbiopsie nicht bietet? Also wo sind da so die Vor- und Nachteile?
Also wir wollen ja neuromuskuläre Erkrankungen abbilden und haben eben in Vorarbeiten gesehen, dass du, wenn du einfach eine Hautstanze machst, eigentlich neuro und muskulär ziemlich gut abbilden kannst, unabhängig davon, dass es die uninvasivere und wirklich leichtere Art von Diagnostik ist. Es gibt auch Erkrankungen, die machen sich durchaus in beiden Sparten bemerkbar. Und die Muskelbiopsie an sich ist auch absolut hilfreich und sicherlich sehr, sehr unersetzlich bei vielen Konstellationen. Ich sage nur Myositis, das ist unabdingbar teilweise. Aber bei diesem Projekt haben wir eben den Mehrwert, dass uns wirklich beide Kompartimente nicht flöten gehen. Wir brauchen unter Umständen ja auch oder machen es routinemäßig eine Hautstanze, um zu schauen, wie ist die intraepidermale Nervenfaserdichte bei PatientInnen. Warum soll ich ihn zweimal stanzen, wenn mir eine Stanze reicht quasi? Und wir verlassen uns da auf unsere Vorarbeiten und bis jetzt ist das Abbild eigentlich ganz fruchtvoll.
Das heißt, selbst wenn ich eine Myositis habe, die vielleicht sag ich mal, vom Verteilungsmuster eher proximal lokalisiert ist, kann ich das in der Fibroblastenkultur, könnte ich das sogar sehen und erkennen.
Genau, also es hängt so ein bisschen davon ab, welche. Wir haben ja wirklich nur die seltenen in dem Projekt drin. Das heißt, wenn es jetzt um IBM gehen würde oder Antisynthetase-Syndrom, das wäre was anderes. Die würden nicht in dieses Projekt fallen. Ne? Aber okay. Theoretisch, ja, es gibt ja auch hereditäre Myopathien, die super ähnlich sind zu einer Myositis und auch einen inflammatorischen Phänotyp haben. Da funktioniert es wunderbar auch.
Voll spannend. Sag mal, angenommen, ihr werdet dieses Jahr noch starten, ist das richtig?
Mhm. Wir sind aktuell in der Rekrutierungsphase.
Ihr seid schon in der Rekrutierungsphase. Mhm. Das heißt, angenommen, ich hätte jetzt eine Patientin, einen Patienten, bei dem ich einfach nicht drauf komme, was der haben könnte. Und es ist eine Erkrankung aus dem neuromuskulären Formkreis. Meine ganze Routinediagnostik inklusive Neurographie, Myographie und so weiter, das hat mich alles nicht weitergebracht. Hm. Was müsste ich machen, um bei euch zu landen, sozusagen?
Also, du kannst mich sowieso immer anrufen, das weißt du. Aber unabhängig davon, wenn du ein Bauchgefühl hast, es könnte vielleicht was Erbliches sein, also eine genetisch begründete Erkrankung sein, da hat man ja irgendwann so ein Bauchgefühl für, ja. Insbesondere wenn du syndromale Merkmale hast, ne? Krallen, Füße, wo, also Hohlfüße, Krallenzähne und so weiter, dann würde ich sagen, ist der erste Schritt, eine Genetik anzustreben. Ne? Also den Patienten einmal humangenetisch vorzustellen, die Exomsequenzierung, die, ob die im Hintergrund läuft oder nicht, ist ja egal, Hauptsache die ist einmal angestoßen. Und dann sollte sich der Patient eigentlich in einem spezialisierten Zentrum für neuromuskuläre Erkrankungen vorstellen. Mhm. Oft ist die Geschichte ja auch suggestiv, Kai. Weißt du, wenn die jahrelang, die LP ist blande, es wird irgendwie schlechter im EMG und irgendwie das Kind ist auch irgendwie betroffen. Es ist suggestiv häufig, ja.
Aber das heißt, es gibt jetzt keinen Shortcut, keine Durchwahl, wo ich jetzt bei euch anrufen kann und Patienten einschleusen kann, sondern das läuft über die neuromuskulären universitären Zentren sozusagen.
Genau, also wenn du quasi einen Patienten hast, der so passen könnte und teilweise auch einen genetischen Befund hast, wir haben eine eigene Studienambulanz jetzt errichtet, nur für diese Konstellation, und das Screening übernehmen wir. Das ist ja nicht eure Aufgabe, das ist, wenn ihr daran denkt, dass es so ein Projekt gibt, wo man wirklich Plätze hat, diesen Patienten zu helfen, das ist ja schon fantastisch. Den Rest können wir natürlich übernehmen. Wichtig ist einfach nur, dass der Schritt gelingt und das Bewusstsein dafür da ist, hey, es gibt eigentlich Ressourcen, die man diesen Patienten anbieten kann.
Mhm. Ja, das heißt, diese Studienambulanz wird oder ist etabliert schon in Bochum am Bergmannsheil?
Genau, in der Neuropädiatrie der Uni Essen, in der Uniklinik in Düsseldorf und am BG-Uniklinikum in Bochum. Wir haben ja auch quasi pädiatrische Konstellationen, die wir auch einschließen. Die sind auch in dem Projekt vertreten. Die mache natürlich ich jetzt nicht, weil ich Erwachsene-Neurologin bin. Aber sowas wie kongenitale Myasthene-Syndrome, die sind ja ziemlich schwer zu therapieren. Und da gibt es super viele Varianten. Und die haben wir auch in dem Projekt mit beantragt. Und ja, müssen da im engen Austausch sein mit den Neuropädiatern, weil genauso wie wir oder wie die Erwachsenen brauchen die Kinder ja unter Umständen noch schneller vielleicht Erkenntnisse.
Absolut, ja. Letzte Frage, die ich vielleicht noch habe für dich, geht ja eigentlich um das Thema Drug Repurposing. So in Richtung, sage ich jetzt mal, personalisierte genetische Therapie, da denkt ihr noch nicht hin wahrscheinlich, oder?
Also es gibt, also oder in den Kinderschuhen sind natürlich Gedanken an Folgeprojekte, ne, wo man eben neue Prüfsubstanzen erstellt oder mit den Daten, die wir generieren, unter Umständen eben etwas Eigenes auf die Beine stellt. Das ist natürlich alles eine Finanzierungsfrage. Und wenn du ein N von 3 hast bei dem und dem Gen, mit dem und dem Mechanismus, das musst du ja irgendwie finanziert bekommen. Und wir sind eben jetzt schon mal froh, dass wir für diese größere Gruppe von Patientinnen mit super seltenen Erkrankungen Mittel bekommen haben. Aber da sind aktive Gedanken zu da auf jeden Fall. Insbesondere, wenn man es einmal enthüllt hat und sich die Mühe gemacht hat zu schauen, was ist da eigentlich das Problem, ist der Schritt natürlich ganz schnell gegangen zu schauen, gut, macht es nicht Sinn, hier vielleicht so etwas zu konstruieren oder vielleicht direkt die Industrie mit an Bord zu holen. Mhm. Vielleicht sind ja gerade irgendwelche Targets in der Entwicklung, die absolut Sinn machen für eine andere Erkrankung, die man hier durchaus einsetzen kann. Mhm. Und das weiß man eben nur, wenn man darüber spricht und sich austauscht. Mhm. Genau.
Mina, vielen, vielen Dank. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, jeder niedergelassene Arzt im Bereich der Neurologie, also jede Kollegin, jeder Kollege, kennt solche Patienten, ne, wo man so ein Bauchgefühl hat und wie du es so schön gesagt hast, wo das so suggestiv ist, dass da was Genetisches im Busch ist und man aber nicht drauf kommt und man es einfach nicht rausfindet, aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen, ich finde das toll, dass es sowas gibt und ich kann nur noch mal sagen, herzlichen Glückwunsch und
vielen Dank.
Ich freue mich, dass du hier gewesen bist, davon erzählt hast und ich wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg damit.
Vielen Dank, Kai. Vielen Dank.
Viel Erfolg und bis bald, Mina. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr auf der DGN.
Ich freue mich.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.